Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und was haben viel Mann About You, Edeka, Jägermeister und die OMR gemeinsam? Gar nicht so einfach, ne? Vielmann, About You, Modekonzern, Edeka, Jägermeister und die Digitalmesse OMR. Eins haben sie zum Beispiel gemeinsam auf jeden Fall, nämlich meinen heutigen Gast, der die genannten Unternehmen alle berät, wenn es um neue Formen des Arbeitens geht, um das, was man New Work nennt. Und dafür hat er eine New Work Beratung gegründet, die heißt Blackboat. Wir fragen auch gleich, wieso Blackboat? Wahrscheinlich, weil alle in einem Boot sitzen, aber wieso Black? Er ist Co-Gastgeber des Podcastes On the Way to New Work. Den gibt es jetzt seit sechs Jahren und über 400 Folgen. Da sind wir noch weit von entfernt. Und was ich toll finde, er hat mit vielen Menschen, die in diesem Podcast waren, Anknüpfungspunkte. Den lustigsten fand ich mit Alexander Graf, das ist auch schon ein bisschen her, weil die beiden aus Kiel kommend dort Abi-Partys organisiert haben. Das heißt, wenn man in Kiel mal Abi-Partys organisiert hat, dann kann man es weit bringen. Ich freue mich sehr auf Christoph Magnussen. Christoph, großartig, dass du hier bist. Bevor alle sagen, Christoph Magnussen, Magnussen kenne ich On the Way to New Work mit Michael Traubmann zusammen und es gilt in diesem Podcast Michael zu schlagen. Ein Podcast, der extrem gut gehört wurde und gut gelesen wurde, weil dieses Thema offensichtlich viele Leute interessiert. Und damals erinnere ich mich noch, schrieb mir jemand, ihr sprecht immer über New Work, richtig? Mhm. Was ist denn eigentlich Old Work? Was ist Old Work? Und die Frage fand ich irgendwie, was ist Old? Ist das sozusagen ins Büro kommen? Wo ist da die, was war, bevor New Work kam, was war so die alte Arbeitswelt, das klassische, man hat ein Büro, man geht dahin, der Chef schreit dann an, man ärgert sich über den Chef, geht nach Hause und bleibt aber trotzdem 20 Jahre im Unternehmen.
Ja, das gibt's leider heute auch noch. Also, aber das ist eine gute Frage. Ein Kumpel von mir sagt immer, du mit deinem New Work, wir machen jetzt Old Work. Mhm. Insofern, ja, was ist Old Work? Ich habe gestern nochmal drüber nachgedacht, woher dieser Begriff kommt, dieser New Work Begriff. Und der ist entstanden in den USA, in Ann Arbor, von einem Philosophen, Friedrich Bergmann, mit dem ich lange gesprochen habe, Michael auch. Und der kam darauf und sagte, wir brauchen eine neue Form, weil dieses Abmühen in der Form, wie es da war, und das Stressen, das ist nicht gut, das tut den Leuten nicht gut. Zu dem Zeitpunkt gab es eine schwere Krise in dem Unternehmen. Und es geht halt darum, dass du eine andere Form von Autonomie auch für dich erlangen kannst. Mein Weg dahin führt eher über Technologie. Ich muss meinen Alltag organisieren. Ich habe viel mit den Kinderlogistik zu tun und so weiter. Aber es ist vor allem eben auch die Frage danach, gibt mir das was? Stärkt mich das in irgendeiner Form? Gehe ich gestärkt raus? Und darüber habe ich gestern nachgedacht, weil ich auch dachte, Mensch, warum ist das trotzdem alles so mühsam, obwohl wir New Work machen? Boah.
Anstrengend, weil, ja. Arbeit immer anstrengend ist.
Und dieser Wortstamm Arbeit, der kommt ja von Abmühen in jeder Sprache. Und da dachte ich, Mensch, ist ja interessant. Ne? Beim Sport mühst du dich ja auch ab. Dadurch kommen die Muckis irgendwann. Ist ja klar. Und keiner würde in Frage stellen, liegst auf dem Sofa und kriegst Muckis von, macht keiner. Also heißt für mich New Work, jeden Tag auf ein neues Abmühen. Aber, und das ist wichtig, ich sollte mir überlegen, wenn ich schon weiß, dieses Abmühen wird nicht enden, dann sollte es wenigstens etwas sein, wo ich mich gerne für abmühe. Mhm. Also mache ich Fußball als Sport, mache ich Kraftheben, Laufen, was auch immer, aber ich muss mich abmühen, um weiterzukommen. Und so, also es ist eine Arbeit, die Menschen stärkt, als schwächt. Das heißt, eine Old Work wäre eine Arbeit, wo du sagst, nee, so möchte ich es nicht. Also ich möchte, wenn ich nicht gerne in einem Büro arbeite, dann I don't do it. Wenn ich nicht gerne in einem Job arbeite, dann lass es bleiben. So.
Aber das ist interessant, das hat ja dann erstmal gar nichts mit der Art der Organisation der Arbeit zu tun, sondern mit den eigenen Vorlieben. Es gibt ja durchaus Leute, also zum Beispiel, ich finde zum Beispiel eine total befriedigende Arbeit und habe es trotzdem noch nie gemacht, ist für mich etwas Ausräumen. Also so, ich könnte mich gut, wenn ich im Supermarkt bin und sehe die Leute, die Regale einräumen, weiß ich, ob denen das Spaß macht. Ich glaube, mir würde das Spaß machen. Trotzdem habe ich es noch nie probiert und würde jetzt auch nicht im Supermarkt gehen, nur weil die gerade das anbieten. Sondern es geht also dann im Kern erstmal beim Arbeiten darum, einen Job zu finden, der einem Spaß macht. Wenn der einem Spaß macht, dann können ja auch die Rahmenbedingungen, also wenn ich einen Job habe, der mir keinen Spaß macht, dann ist es doch egal, wie gut die Rahmenbedingungen sind.
Das ist relativ klar und Spaß gibt's an vielen Ecken. dass es Spaß kriegst an vielen, vielen Ecken. Und das Geheimnis liegt darin, so ein Stück weit über diese eigene Schmerzgrenze rauszugehen. Nicht zu weit, so eine leichte Überforderung. Das ist das, worum es geht. Nicht zu viel. Und es kann deswegen auch sein, dass es mal in Phasen mühsam ist. Dass man sich das erkämpft, erarbeitet eben. Und durch dieses Ergebnis, durch den Kontrast kommt auch das positive Gefühl. Warum ist, also Kinder, Eltern, das ist das Schönste der Welt, sag ich als dreifacher Vater, so, ja, sag ich, großartig. Und trotzdem, ich glaube, hoffentlich alle Eltern können mich verstehen, ich habe extrem mühsame Tage als Vater dabei, weil wir das auch in unserer Patchwork-Familie relativ gleich verteilen über alle. Und dann ist es halt manchmal mühsam. Und dann fragt man sich, warum hat die Natur das so eingerichtet, dass das so mühsam ist? Weil ich kann es danach ganz anders genießen. Ich habe eine ganz andere Wertschätzung dafür. Und ich glaube, das darf man einfach nie vergessen. Dass es bleibt halt Arbeit. Und es darf nicht die Haltung entstehen, mir muss alles auf Arbeit, bei der Arbeit, in der Arbeit Spaß machen.
Und es darf nicht, du hast eben ganz so schön gesagt, man muss die Menschen überfordern. Das ist auch immer das
leicht
überfordern. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Lars, ich finde das zu anstrengend, dann sage ich immer, dass der Trick ist, wir verlangen gar nicht 100% von dir, sondern 105% oder 110%. Aber wie? Das ist ja viel mehr. Ja, ein bisschen mehr. Das muss man sagen, wenn man etwas 100% macht, so wie es im, was wäre in der Schule, wenn du etwas 100% machst, ist es wahrscheinlich befriedigend, ist es eine 3. Mhm. Ne, wenn du 110% machst, ist es wahrscheinlich eine 2 und 120% ist eine 1. Aber das ist interessant. Das heißt, zu New Work gehört auch der Gedanke, bloß das Risiko nicht einzugehen, die Leute zu unterfordern, weil das Schlimmste wäre.
Wir haben, also New Work ist nicht No Work. Es ist immer noch Arbeit im Begriff drin. Das ist total wichtig. Und ich weiß, Carsten Maschmeyer hat sich das auch in sein LinkedIn-Profil geschrieben. Ich glaube, er meint was anderes, aber das muss ich ihn fragen. Habe ich nie persönlich gefragt. Ich sage, New Work ist nicht No Work. Das Thema mit der Unter- und Überforderung. Ich habe das Gefühl, weil wir gerade in einer Phase sind, wo in vielen Firmen geschaut wird, Mensch, Fachkräftemangel und so weiter, dass so Seiten aufgehen. Die eine Seite gegen die andere Seite. Die wollen so arbeiten und die können nicht. Die Gen Z, die Gen Alpha und finde ich schwierig. Anstatt zu schauen, was sind die verbindenden Elemente und sich zu trauen, und da bin ich definitiv auch nicht der beste Chef der Welt, was das betrifft, sich zu trauen zu sagen, das ist meine Grenze und hey, fair enough, bei mir machen wir es so und es ist total okay, wenn jemand anderes dann sagt, ich mache das nicht mit, ich gehe woanders hin, ich mache was anderes. Gefühlt sind momentan dann alle extrem, was soll ich sagen, empfindlich, wenn solche Diskussionen aufkommen und sagen, wie kann das sein? Also entrüstet. Mhm. Viele Menschen sind momentan entrüstet, wie es denn läuft. Die ältere Generation, die sagt so, also wir haben das früher anders gemacht, es lief. Mhm. Selbst ich als Millennial sage oder gerade Millennial sage so, also Leute, bei ein paar Sachen.
42?
Genau, also wer 42, das heißt, ich bin glaube ich mit Jahrgang 82 noch der letzte oder einer der letzten Millennial-Jahrgänge. Mhm. Und diese Diskussion finde ich schwierig, dass es in so Positionen endet. Mhm. Und ich bin auch nur zu dem Thema gekommen. Ich habe das nie so genannt. Also ich bin nie losgegangen und gesagt, wir machen New Work. Also ich bin Legastheniker und habe einen Schreibfehler gemacht, als wir auf dem Weg nach New York waren, Michael und ich. Und ich habe das Video, was ich gemacht habe, untertitelt und ich wollte schreiben, On the way to New York. Und ich habe im Vorbereitungsbriefing auch einen Schreibfehler gemacht in deinem Dokument. Also ich hau die wirklich überall rein und ich sehe die auch nicht.
Ja.
Und dann meinte Michael, du hast sie dann auch erlebt und er schrieb sofort, Christoph, du hast ein Typo in deinem Video, was ich veröffentlicht hatte. Mhm. Da steht On the way to New York und du wolltest On the way to New York schreiben. Aber so ist unser Podcast-Titel entstanden. Und für mich drehte sich das Thema mehr um die Frage, was kann ich tun, um die Arbeit anders zu organisieren, weil mich die unfassbar genervt hat. Ich hatte damals eine Firma mitgegründet in Berlin und Frankfurt-Oder und bin jeden Tag gependelt von Hamburg. Und du bist schon eine Weile unterwegs, auch mit Zug. Und ich habe dann gesagt, hey, also wir brauchen halt andere Tools, um das zu machen. Wir hatten damals Cloud-Tools sehr früh eingesetzt und vor allem müssen wir im Team das anders aufstellen. Und so kam diese Idee zu sagen, mein Fokus dessen, was ich damals als Gründer gemacht habe, war, wie arbeiten wir zusammen? Das ist auch das, was wir im Kern machen oder was ich den ganzen Tag mache.
Okay, wie arbeiten wir? Das ist dieser berühmte Satz irgendwie von dir. Kommunikation ist Kollaboration oder
Kollaboration ist Kommunikation.
Genau. Und ich komme da gleich noch zu, weil ich finde, viel hat bei dem, was New Work ist und was überhaupt das Arbeiten ist, hat ganz viel mit Sprache zu tun. Hm. Und ich habe im Vorfeld nochmal mit vielen Leuten gesprochen und habe gesagt, was ist eigentlich euer Kernproblem? Gerade bei Journalisten. Und die sagen dann, das Kernproblem ist, dass sich das alles gut anhört, was die da sagen. Zum Beispiel Kollaboration ist Kommunikation. Mhm. Richtig rum diesmal? Ja, richtig. Wir verstehen es aber nicht. Und das ist sozusagen, und dann hast du da, da gibt es ja ganz viele Sachen mit KPIs und mit Content und was ist ich, was habe ich, ich habe es mir mal hier aufgeschrieben, was alles so, Workspace, Change, Content und so. Und ich frage mich, also die Leute sagen dann, das klingt immer alles so gut, aber eigentlich können wir uns darunter nichts vorstellen. Deshalb frage ich mich jetzt, wenn du in so Firmen gehst, wie gehst du da vor? Was machst du da? Also du guckst dir erstmal an, wie die Leute arbeiten, oder haben die vorher schon ein bestimmtes Ziel, was die haben wollen? Ist das Ergebnis offen? Und wie erklärst du denen dann deine Philosophie des neuen Arbeitens, so dass sie es auch verstehen?
Also erstmal ist es ja total hilfreiches Feedback, wenn jemand sagt, verstehe ich nicht, weil das ist ja meine Aufgabe, das anders zu erklären.
Und manchmal kommt man sich da komisch vor. Wir sind ja in so einem Kommunikationshaus, und wenn dann sozusagen die Journalisten auf die Kaufleute treffen, dann ist es manchmal so, ich will nicht sagen, dass man sich einen Simultandolmetscher wünschen würde, aber wir reden aneinander vorbei, und du denkst dann bei so bestimmten Präsentationen, denkst du so, verstehst du eigentlich selber, was du da erzählst? Das ist dann, also das ist nicht immer einfach. Und ich habe das mit Freunden besprochen, die Ärzte in Krankenhäuser sind, da ist genau dasselbe. Aber die reden dann komplett aneinander vorbei, weil die Ärzte anders reden als die Kaufleute. Okay, aber
jetzt. Also tatsächlich, und ich finde das eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Das Thema treibt mich halt wirklich, also damit stehe ich halt echt auf. Also wie wurde kommuniziert, wie wird kommuniziert, das fasziniert mich. Und deswegen, bevor ich jetzt irgendwas pitche in den Unternehmen, das ist eigentlich gar nicht so spannend. Ich erzähle mal, woher das kommt und was mich da umtreibt, warum ich das so spannend finde. Bin schon öfters drüber gestolpert, habe mich immer gefragt früher, Mensch, also wie war das denn? Dann wurde ein Brief geschrieben von einem König früher an den Papst. Mhm. Und da dachte ich so, Mensch, der war doch Wochen oder Monate unterwegs. Wie haben die das denn gemacht? Also der musste ja so klar sein in dem, was er will, und das formulieren, und so ging das los. Und dann schrieb irgendwer einen Aufsatz, und dann wurde diese Bankiersfamilie da erwähnt, die Rothschilds, und sagte, ja, und die hatten das beste Kommunikationssystem Europas mit seinen Kindern. Ich sage, Mensch, spannend, das war Ende 1700 irgendwas, 1800, womit haben die einen Telegrafen? Nee, gab's noch nicht. Was haben die denn gemacht? Womit haben die kommuniziert? Und sagte er, ja, Brieftauben. Sag ich, ja, ist ja spannend, aber das haben doch bestimmt alle anderen auch gemacht. Ja. Ich sage, aber warum war denn deren Kommunikationssystem jetzt besser als die Brieftauben von den anderen? Das habe ich nicht verstanden. Ich sage, das ist eine gute Frage. Und dann überlegt so, und dann sagt er, es war in einem Museum, und dann sagt er, so hat noch niemand gefragt. Und dann rief er mich, der hat uns da durchgeguidet, und das war eben für einen Aufsatz, und dann rief er mich danach an und sagte, ja, ich habe ein bisschen nachgeforscht, und die hatten besseres Futter, bessere Trainer. Ich sage, ach nee, guck an. Nichts anderes machen wir, wenn es darum geht, Kommunikation irgendwo zu verändern. Heute sind halt nur die Brieftauben Microsoft Teams, WhatsApp, Slack, ChatGPT. Das sind alles Kommunikationstools, mit denen du, ne, mit ChatGPT kommunizierst du quasi mit einer KI noch schneller. Nur die Frage ist halt, wie kommst du dahin, weil das alle benutzen, dass dein Team, was das benutzt, schneller ist als die anderen. That's the whole trick. Das ist schon alles. Und das fasziniert mich.
Aber das ist, okay, das ist aber dann nur, es ist nur eine Frage der Geschwindigkeit, weil wenn nehmen wir mal einen Teams-Chat oder was auch immer. Wenn da nur Dinge drinstehen, die Leute nicht verstehen, dann nützt sie da die ganze Geschwindigkeit.
Da sind wir beim Papst und dem König, da musst du halt was Gescheites reinschreiben.
Und mein Gefühl ist heute, aber vielleicht ist es Quatsch, dass, weil man so schnell kommunizieren kann, dass man sich gar nicht groß, also sich viele gar keine große Mühe mehr mit der Kommunikation geben und sich dann wundern, was es alles für Missverständnisse auf der anderen Seite gibt.
Jetzt sind wir exakt bei der Frage, als du sagtest, wie kommst du ins Unternehmen? Genau das will ich erstmal hören und verstehen. Was ist die Problemlage bei euch? In vielen Unternehmen ist es der Fall. Niemand wurde ordentlich drauf geschult, wie schreibst du überhaupt eine vernünftige E-Mail. Du könntest alles wunderbar mit E-Mails machen, gar kein Problem. Machen Unternehmen heute noch. Okay, wie baut ihr euer Teams-Chat auf? Was sind da für Themen drin? Warum macht ihr überhaupt ein Meeting? Ist das überhaupt notwendig, da eins zu machen, oder reicht hier eine E-Mail oder eine Nachricht und fertig? Das ist der erste Schritt, um zu gucken, wie ist das überhaupt verteilt. Und das erlebe ich seit der Pandemie. Vorher war die Grundfrage, ne? Dürfen wir Cloud-Tools einführen und so weiter? Plötzlich kommt der erste Lockdown, innerhalb von einer Woche sind alle so, oh, wir brauchen jetzt was.
Ja.
Und jetzt sehen wir halt häufig, dass das in den Unternehmen überhaupt gar nicht angeleitet wurde, sondern so nach dem Motto, macht mal. Und mit diesem macht mal gibt es ein großes Problem. Vor 10 Jahren war es halt macht mal E-Mail. So, früher in der Schule gab es ja Telefonketten noch, so vor WhatsApp und Co. Nur heute hast du halt eine so bunte Mischung an Tools. Und warum Workspace, warum das Büro? Wir haben hier auch gestanden, uns unterhalten. Es ist also auch ein Kommunikationstool. Wir haben uns hier getroffen. Wir sind jetzt im Studio. Mhm. So, wie benutzen wir dieses Tool? Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Wann kannst du von zu Hause arbeiten? Wann bist du hier? Und das sind Fragen, das sind eigentlich simple Fragen. Die müssen halt geklärt sein. Und dann kannst du klären, wie kannst du jetzt diesen Schwarm an Brieftauben da, dieser modernen Kommunikationstools, schneller und besser machen.
Gehen wir das mal einzeln durch, weil das sind so viele Punkte. Und ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele Sachen bekannt sind und sie trotzdem weiter so gemacht werden wie früher. Bin gespannt, was du dazu sagst. Erstmal die Frage, wenn du sagst, auch sich hier zu treffen ist ein Tool. Wie wichtig ist es, sich noch persönlich von Angesicht zu treffen? Weil da gibt es ja riesige Unterschiede. Die eine sagen, wenn wir uns nicht mehr sehen, ist das das Ende der Kreativität.
Ja, ja.
Und die anderen sagen, gerade weil wir uns nicht mehr sehen, sind wir so kreativ. Was ist deine Empfehlung?
Die Studienlage ist tatsächlich nicht eindeutig, was zumindest mal die Produktivität betrifft. Mhm. Also es gab jetzt einen Peak in der Corona-Zeit. Meine Hypothese war, weil wir zu der Zeit alle einen gemeinsamen Gegner hatten, nämlich Corona, wurden wir alle in dieselbe Situation gepackt, haben alle dasselbe erlebt. Das ist historisch einmalig. Und waren auch dadurch gefühlt produktiver. Wir haben sehr vorangemacht. Jetzt kommt so eine gewisse Ernüchterung. Und mein Take ist, es wird wichtig bleiben, sehr wichtig bleiben. Wir müssen nur auch dieser Wichtigkeit, die es hat, diesen Raum geben. Das heißt, wenn wir hier sind, dann auch wirklich voll hier zu sein. Also das jetzt zu nutzen. Also das, was du und ich jetzt vor dem Podcast gemacht haben, geht bedingt über Distanz. Das geht viel besser, mal eben zusammenzustehen, ein paar Themen zu besprechen und das dann auch zu wertschätzen und zu wissen, wir betreiben den Aufwand dafür. Wiederum extra zu einer Präsentation nach München zu fliegen, um 10 PowerPoint-Folien durchzugehen, das fand ich vorher schon echt Quatsch. War trotzdem nur hart zu argumentieren in der Zeit, wo noch nicht Corona bei allen gelernt war. Das ist heute viel gelernter. Und genau das gilt es abzuwägen. Also einmal für sich selber, aber auch für ein ganzes Unternehmen. Also natürlich wäre es einfach möglich, dass ihr als Hamburger Abendblatt sagt, nee, also wir kriegen das alles über die Distanz hin. Aber vielleicht gibt es journalistisch ein paar Punkte, wo du sagst, die sind mir wichtig, um sie zu erfühlen, zu erspüren, zu sehen. Und ein Leitsatz, der sich ableitet aus diesem Kollaborationskommunikation ist, je emotionaler das Thema, desto synchroner sollte die Kommunikation sein. Synchron bedeutet...
Was heißt synchron? Also dann sollte an einem Ort sein.
Das, was wir jetzt gerade machen, ist synchron.
Also das ist ganz einfach, wenn man sagt, also ich habe hier zum Beispiel ein Problem und vielleicht können wir deinen Vertrag nicht verlängern, dann ist es doof, das per Mail zu machen.
Genau. Das ist exakt der Punkt, oder Gehaltsverhandlung oder ähnliches. Ja. Das kannst du alles schriftlich vorbereiten und das ist auch gut, das zu strukturieren. Und dann ist es häufig ein emotionales Thema und da ist es total gut, das dann synchron zu machen. Asynchron bedeutet, du kannst selber entscheiden, wann schaust du es dir an. Das Interview, was du mir vorher geschickt hast zum Durcharbeiten, war ein perfektes Beispiel für asynchron. Dafür brauchen wir kein Meeting. Ich gehe es durch, ich schreibe ein paar Sachen auf, du liest es dir durch und dann gleichen wir das ab. Und der Zauber, um zum Beispiel jetzt zu sagen, ne, ein Kunde kommt und sagt, wir wollen mehr Flexibilität für unsere Leute. Da ist mal Daumen hoch, also sagen alle, super, machen wir.
Flexibilität schon mal gut.
Mega gut. So, dann war die Idee in der Pandemie, das per Videokonferenz zu machen. Da habe ich mir gesagt, das ist alles aber nicht flexibel. Also du kannst dich ja nicht mal vom Bildschirm wegbewegen. Ne? Also du sitzt tatsächlich festgekettet an einem Stuhl, an einem Platz, starrst auf dem Bildschirm und also zur Kaffeemaschine zu Hause, musst du aus dem Bild raus, es springt jemand vom Hintergrund, wenn die so ausgeblendet sind, es ist schrecklich. Der Zauber, um das zu erreichen, liegt in dieser Asynchronität zum Beispiel. Das heißt, zu gucken, wie können wir das so ermöglichen, dass du zu deiner eigenen Zeit darauf reagieren kannst. Und dann zu sagen, gut, der Tag ist jetzt mal von Meetings befreit, weil wir ganz viel asynchron gemacht haben, per Mail, per Dokument, wie auch immer. Jetzt habe ich Zeit für einen Podcast. Und das richtig zu kanalisieren und abzugleichen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und darunter liegen dann eben ganz hands-on Dinge. Wie gehst du damit um? So ist auch in unserem Buch, was ich mit Michael Traumann ja auch zusammengeschrieben habe und Svante Eimers, entstanden so ein Kapitel wie Meetings oder Kommunikation, wo wir ganz hands-on Guidelines da reingegeben haben.
Da gehen wir doch mal auf das Thema Meeting. da bin ich ja, bin ich da zu radikal, wenn ich sage, so wie die Meetings in den meisten Unternehmen in Deutschland sind, sind sie überflüssig. Also ja, also weißt du, wie läuft ein normales Meeting in einem normalen deutschen Unternehmen ab? Man kommt rein und dann hat der erste PowerPoint und dann sagt man vorher bitte nicht mehr als 6 Slides, also 6 Seiten. Und dann sind es 20 oder 30 und die sind vollgeschrieben mit irgendwelchen Sätzen, wo ich dann immer gern sage, lesen kann ich übrigens selber. So, wo ich habe immer versucht hier bei uns zu sagen, lass uns mal Präsentationen ohne Slides machen. Mhm. Und es kommt einem vor, als würde man die Leute amputieren. Also sie wollen diese, ich weiß nicht warum, und sie wollen, sage ich aber, lass uns doch, wenn wir schon zusammen sind, dann lass uns doch einfach miteinander sprechen und erklär mir doch deine Probleme oder die Sachen, die du für mich hast, so. Aber du musst doch, ich muss doch nicht parallel da was an die Wand werfen. Und wir haben bei den lustigen Tests gemacht, PowerPoint-Präsentation angefangen und dann habe ich einfach angefangen, mir das Hemd aufzuknöpfen. Mhm. So, und die Hose aufzumachen, so gefühlt dann nur das Hemd. Entschuldigung. Es hat gar keiner gemerkt. Weil alle, verstehst du, was ich meine? Dass die Argument, du kannst dich doch bei so einer Präsentation, du guckst dann entweder auf den Menschen, der spricht, oder auf. Deshalb ist das, wenn man vernünftig kommunizieren will, ist doch PowerPoint das Letzte, was man braucht.
Ich bin ein sehr bildlicher Mensch, also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Bild von eurem Meeting gerade vor Augen. ja, definitiv doppelt unterstrichen Ausrufezeichen.
Also ganz, ganz klar, der Experte sagt abschaffen.
Also ich würde, also ich mag kein PowerPoint. Ich weiß, es ist zum Storytelling, brauchen einige das, okay. Also das, die allerwichtigste Frage, die noch davor kommt, und wenn jemand eine PowerPoint-Folie hat, dann hat er sich zumindest oder sie sich zumindest mal vorbereitet. Meistens. Also ehrlich gesagt laufen die meisten Meetings so ab. Es gibt, wenn du diese beiden Seiten asynchron, synchron hast, dann hast du auf der einen Seite eher lesen, schreiben, auf der asynchron Seite und auf der anderen Seite eher sprechen und zuhören.
Genau.
Und die Problematik liegt darin, dass wir im Lesen deutlich schneller sind, 4-mal so schnell wie im Schreiben, 2-mal so schnell im Sprechen wie im Zuhören, sofern es inklusive Verstehen ist und es kommt darauf an, wer spricht. So, ein bisschen zu Hause, bring mal den Müll raus, habe ich nicht verstanden. So, kehrt sich übrigens erstmalig auf der Asynchronseite mit KI um, da können wir gerne mal thematisieren, das ist neu, ist historisch neu. Aber dadurch sind die wenigsten Meetings überhaupt vorbereitet. Das heißt, die meisten kommen rein, Videokonferenz, 5 Minuten später, weil ich hatte gerade noch einen Anschlusstermin, sorry, ich bin so busy, mein Kalender, also ganz, ganz schlimm. So, und dann wird losgeredet. Keiner versteht, was will er oder sie eigentlich und hört auch nur so halb zu, weil E-Mails tippen ist ja nebenbei auch noch eine Lösung. Und dann gibt es vielleicht so einen Praktikanten, der oder die muss das Protokoll schreiben und liest wieder keiner durch. Das ist die Realität. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, wie lösen wir das? Und das löst dir auch keine KI, die mithört und es zusammenfasst. Das ist Quatsch. Du musst das abschaffen. Das ist der Punkt. Und du kannst, wenn du mehr Kanäle hast, die mehr asynchrone Kommunikation ermöglichen, die noch transparenter sind, schaffst du es, ich würde mal sagen, ungeübt ein Viertel deiner Meetings rauszustreichen. Wenn du geübt das Ganze machst mit dem Team, die Hälfte der Meetings. Wow. Und das ist schon eine Menge. Das spart Zeit.
Mit Hilfe von asynchroner Kommunikation. Genau.
Wenn du ein paar Regeln hast, wenn du die richtigen Tools hast, die haben alle mittlerweile, sie haben es nur nicht sortiert, dann kriegst du das hin. Und das ist dann echt Geld. Na, rechne das mal hoch. Ein Arbeitstag in Deutschland liegt nach Statistischem Bundesamt, ich glaube, bei 203, 204 Euro pro Tag. Ich würde mal sagen, in Beratungsberufen deutlich teurer.
Absolut.
So, dann rechnest du das hoch. 6,5 Stunden sind die durchschnittliche verschwendete Meetingzeit in der Woche. Das ist ungefähr so hoch wie TikTok und Instagram bei den meisten Leuten.
6,5 Stunden pro
Woche. Verschwendete.
Pro Mitarbeiter?
Ja.
6,5 Stunden. Mhm. Wahnsinn.
Das ist dieselbe Zeit wie Instagram und TikTok. Dann weißt du auch, mit wem du konkurrierst. Ne?
Genau.
Nicht mit den anderen Meetings. Das gilt es abzuschaffen, bevor du es mit KI zusammenfasst. Mhm. Oder so. Also das Absurde ist ja, dann lassen sich Leute mit ChatGPT eine E-Mail schreiben und der Nächste nimmt sie und lässt sie sich zusammenfassen. So, damit hast du ja nichts gewonnen. Mhm. Und das gilt es zu koordinieren und zu sagen, okay, warte mal, wir können echt Geld sparen. Und zwar richtig, machen die Leute noch zufriedener, gerade in Zeiten wie jetzt, wo der Druck hoch ist. Also reduzieren wir das raus. Und das ist der Trick davor. Die meisten versuchen das halt nur zu optimieren.
Und heißt auch vorsichtig, wenn man versucht, asynchrone und synchrone Kommunikation zu mischen. Also das ist ja so, in dem Moment, wo du in einem Meeting bist, jemand spricht und du hörst ihm zu, er macht die PowerPoint-Präsentation an, dann entscheidest du dich. Höre ich ihm zu?
Ja.
Oder wenn man PowerPoint so macht, wie es Steve Jobs, der es, glaube ich, erfunden hat, mal gemacht hat, nämlich nur Bilder zeigt, die Worte verstärken. Es ist was völlig anderes, aber das macht ja keiner.
Das ist
du, hast ja, du hast ja vollgeschriebene Folien. Das heißt, ja. Damit verlierst du doch ein Teil der Aufmerksamkeit verlierst du so oder so.
Gibt eine ganz einfache, also eine super Lösung dafür. Und du hast recht, Steve Jobs ist ein großer Storyteller. Und ich bin eher so Typ, Bilder zeigen, wie er das gemacht hat und dann dazu was erzählen.
Ja, so ist es
gedacht. Das ist für Emotion, das ist alles für Emotion. Und dann gibt es ein Format, das wenden wir bei uns auch an, das hat Jeff Bezos eingefordert von seinem Senior-Team und ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, ganz früh, weil ich nichts dazu gefunden habe. Mittlerweile weiß ich, wie dieses Format funktioniert. Das nennt sich Six-Pager-Meeting bei Amazon. Mhm. Und dieses Six-Pager, das ist echt ein Brett, ne? Das ist eine Wand aus Worten, das ist Schriftgröße 10, 6 Seiten. Das gesamte Thema muss dort drin sein. Alle Zahlen, alle Entscheidungen, alle Hintergründe auf 6 Seiten. Du brauchst, wenn du flott liest, 20 Minuten dafür, das konzentriert zu lesen. Das Meeting läuft dann so ab, dass die ersten 20 Minuten nur zum Lesen in dem Meeting reserviert sind. Dann sind alle literally on the same page. Und dann kannst du darüber diskutieren. Das ist ein Riesenunterschied. Ich brauche halt nur echt viel Zeit, das vorzubereiten. Dabei wiederum, und das ist neu, kann KI jetzt zum Beispiel helfen, das viel schneller zu tun als in der Vergangenheit. Da wird es dann wieder interessant.
Das stimmt. Ich finde, eine Problematik stellt sich da auch. Auch wenn man es verschriftlicht, auch wenn man es gut vorbereitet, habe ich bei vielen Menschen das, aber es ist auch ein Problem aus Sicht des Journalisten, das Problem ist, ich denke, ihr bringt nicht richtig rüber, worum es euch geht. Euer Storytelling, also dann wird ja mit Storytelling, sage ich, es geht ja darum, dass ihr mir eine Geschichte erzählen wollt.
Ja, genau.
Und ich frage mich, ich habe mich neulich, hat mir jemand, den du auch berätst, gesagt, ob das nicht eine riesen Geschäftsidee wäre, wenn man erstmal Führungskräften und all den Menschen, die mit anderen Menschen reden, beibringen würde,
Geschichten zu erzählen.
Geschichten zu erzählen und wie man richtig kommuniziert, weil das würde so viele Probleme lösen, nämlich auch eines der größten Probleme, was ich jetzt gerade in dieser eigentlich immer habe, wenn man eingeladen wird zu vielen Vorträgen, egal welcher Art, ja, dass 95% dieser Vorträge verstoßen gegen alle Regeln, die es gibt, und ich frage mich, diese Führungskräfte, diese Topmanager, Spitzenkräfte, Politiker, die wissen das. Die wissen, dass man Emotionen mit Sachinformationen verknüpfen muss, weil die Informationen sonst nicht aufgenommen werden. Sie wissen, dass man was erzählen muss, eine Geschichte erzählen muss. Sie wissen, dass es nicht zu lang sein darf. Und trotzdem verstoßen 95% dagegen. Macht ihr so, also ist das, ich würde sagen, da ist der Kern, weil was nützt mir ChatGPT und alles, die das dann alles übernehmen, wenn derjenige, dem er was erklären soll, dazu nicht imstande ist?
Und das ist super, weil ich werde dann immer gefragt, warum ist das ein Kommunikationstool? Also im Rahmen der Vorträge mache ich das Storytelling. So. Oder wenn es Führungskräfte sind, dann gucke ich mir an, wie kommt das rüber, was ihr da sagt, weil du auch gerade sagtest, wie bringen die Leute es rüber. So ein Six-Pager nennt man auch ein Narrativ, weil es halt am Stück etwas erzählt. Es muss in sich schlüssig sein, weil Menschen darüber leben. Ich teile das total, ich halte das für eine der Kernfähigkeiten als Führungskraft tatsächlich, neben Resilienz, die man irgendwie haben sollte, dieses Storytelling hinzubekommen. Du kannst aber die modernen Technologien dazu zu verwenden, sehr schnell Eckpunkte für deine Geschichte zu finden. Also mir hilft es immer total zu sagen, hey, ich habe eine Idee, recherchiere nochmal dazu was und da habe ich 3-4 Eckpunkte, wie beim Peilen auf einem Schiff, wo ich sage, ich brauche 2 Punkte, um eine Kreuzpeilung hinzubekommen. Ich brauche 1-2 Punkte, um für eine Geschichte einen Leitfaden zu entwickeln. Und dann sage ich, hier ist mein grober Draft, diktiere den dann meistens rein, lass mal überlegen, wo könnten da Schwachstellen sein oder was könnte man noch ergänzen. Und so kriege ich dann das Feedback und entwickle das weiter. Also ich mache das meistens im Dialog mit ChatGPT oder einer KI oder whatever, wenn halt morgens um 5 noch keiner wach ist, dann muss ich niemanden anrufen.
Aber ist der Trick nicht der, dass es einem gelingt, weil wenn man vor Menschen spricht, ob nun in der Firma oder anderswo, sie werden sich sowieso, wenn es Glück hast, wenn sie sich eine Anekdote merken und einen Satz. Und ist der Trick nicht der, und ich finde, das gelingt so vielen nicht, diesen einen Satz zu sagen, diese eine Anekdote, wo die Leute rausgehen mit einem bestimmten Gefühl. Und wenn es das Gefühl ist zu sagen, also als Chef finde ich, muss dir immer erstmal das Gefühl vermitteln, wisst ihr was, ich habe die Sache, also das Gefühl, was Olaf Scholz jetzt abhanden gekommen ist, ich habe die Sache im Griff. Ich habe es im Griff. Und das Gefühl vermittelst du natürlich auch, wenn du als jemand, der zuhörst, denkst, okay, er hat es mir so erklärt, dass ich es verstehe. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, wenn du so, dass du rausgehst und sagst, oh, ich weiß gar nicht, was hat er mir jetzt eigentlich genau gesagt?
Also du hast mehrere spannende Aspekte dabei. Einen finde ich gerade, ich stelle mir gerade die Frage, muss heutzutage der Chef immer sagen, ich habe es alles im Griff, oder dürfte ein Chef heute auch verletzlich sein und sagen, wisst ihr was? Ich habe es gerade nicht im Griff, aber ich weiß, wir kriegen es zusammen hin. Aber das ist
so,
eine andere Frage.
Nee, genau. Er muss es gar nicht sagen. Er muss nur das Gefühl.
Aber das ist Narrativ.
Er muss das Gefühl vermitteln, also andersrum, du hast recht, aber er muss das Gefühl vermitteln, dass er weiß, was er tut.
Ja. Und
das Gefühl.
Und das tatsächlich, du sagtest gerade in einzelner Satz, ich glaube, solche berühmten Zitate und Sätze werden ja immer erst im Nachhinein berühmt. Du merkst manchmal noch gar nicht in dem Moment, wie krass das ist, was da gesagt wurde. Mhm. So. Ich denke jetzt gerade an Abraham Lincolns Gettysburg Address. Das war, glaube ich, eine der kürzesten Reden, die gehalten wurden. Das sind nur 270 Worte oder sowas. Und da war erst im Nachhinein klar, wie mächtig diese Rede war. Im amerikanischen Bürgerkrieg. Und ich glaube, dass die Frage, also wenn ich einen Vortrag halte, dann ist immer bei einem Briefing die Frage, mit welchem Gefühl wollt ihr, dass eure Leute rausgehen? Mhm. Damit sind einige aber überfordert, darauf zu antworten. Und so, ja, die sollen das wissen, habe ich verstanden. Die werden sich sowieso nichts merken.
Was ist das
Welches, Gefühl? Was ist das Gefühl, mit dem die rausgehen sollen? Und wenn das der Startpunkt ist, so als Point X, wo du sagst, das möchte ich, dann hast du meiner Meinung nach die richtige Grundlage, um durchzuführen. Das kannst du bei einem Meeting ganz genauso machen. In den asynchronen Formaten sagen wir auch, was ist der Point X? Und asynchron kann übrigens auch heißen, es muss kein Text sein. Du kannst heutzutage ein Video aufnehmen. Ohne Probleme. Gar kein Thema. So, dann sag ich, ja, Video aufnehmen finde ich, aber ich bin ja nicht bei TikTok. Doch, du konkurrierst genau gegen diese 6,5 Stunden, wo die sonst abhängen. Das ist die große Chance. Also,
Aber können das ist interessant, weil das, ich glaube, das ist der Kern, zu sagen, mit was für einem Gefühl sollen die Leute rausgehen. Mhm. Aber können das dann Führungskräfte, also können Führungskräfte so auftreten, so reden, dass sie ein Gefühl vermitteln können? Was ich oft erlebe, ist dieses, obwohl das vorher nicht besprochen ist, Leute, ihr wisst, die Zeiten sind hart und es wird nächstes Jahr noch, aber wir kommen da durch. Und dann, so du immer mit dem Gefühl rausgehst, scheiße. Mhm. So, und du möchtest eigentlich nicht mit dem Gefühl rausgehen, alles blöd, sondern du möchtest irgendwie schon begriffen haben, okay, so ein einfaches, für mich einer der besten Sätze, wo allen klar war, was los ist und wo ein Gefühl vermittelt wurde, war von Angela Merkel in der Pandemie, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Mhm. Ich finde, da wusste jeder wusste, was Sache ist, oder? Ja. Es ist ernst, nehmen Sie es ernst. So. Und so, weißt du, und dieses, das zu erzeugen und das aber auch im Positiven zu erzeugen, ich finde, das weiß nicht, wie du es siehst, dass da so diese Fröhlichkeit, Lustigkeit, Optimismus, das wird in solchen, in so langen Vorträgen, PowerPoint-Präsentationen, du gehst ja da raus und bist
ermattet,
Ermattet, also, und du kommst, das Gefühl ist, jetzt erstmal eine Pause.
Also ich bin der Überzeugung, das können Führungskräfte lernen, können das alle von Natur aus? Nein, definitiv nicht.
Genau.
Aber das ist auch ein Teil eben der Kommunikation, wo man dann guckt, okay, also wie läuft das momentan ab? Ich habe mal, nenne jetzt keinen Namen, größerer deutscher Konzern, einen Bereichsvorstand, die schrieben immer sehr lange Update-Mails, sehr lange. Und Michael war dabei in dem Meeting, also Traum, mein Podcast-Partner, der wird jetzt schmunzeln. Ich habe dann rausgehämmert und er hat mir danach einen auf den Latz gegeben. Ich meinte zum Bereichsvorstand, ich so geduzt, du bist halt nicht Stephen King. Und er sagte, guckte mich so an. Ich so, naja, die E-Mails, die sind halt schon sehr mächtig und da ist sehr viel drin. Und dann sagte er, okay, was ist dein Vorschlag? Ich sag, naja, es wäre doch viel leichter, wenn dein Assistent nach diesen großen, die hatten immer so riesen Meetings, ein kurzes Video-Update mit dir macht. Habe ihm dann ein Beispiel gezeigt. Das ist in 5 Minuten aufgenommen, es ist viel emotionaler, bringt den Kernpunkt rüber. Und die haben dann, wir haben mit denen ein Training gemacht für Inhalt, für Content. Sind wir wieder bei den englischen Begriffen, und haben erklärt, wie das funktioniert. Und da waren dann halt auch, da konnten wir nachher Sachen auflösen wie Homeoffice und die Vorurteile daraus. Das konntest du viel besser übers Bewegtbild transportieren. Und die haben mittlerweile einige hundert dieser Update-Videos gemacht. Das passt jetzt nicht bei jedem, aber das ist so ein Beispiel, wo du sagst, okay, anstatt dem Format, lass uns doch das Format nehmen. Das ist eben dann nicht das geschriebene Narrativ, sondern das Bewegtbild
und das ist jetzt das Update. Täuscht mein Eindruck, aber verändern sich damit auch die Ansprüche an Chefs, an Führungskräfte, weil du musst ja in dem Thema drin, also nehmen wir mal das Beispiel, das ist immer ein gutes Beispiel, Olaf Scholz. So, das kann man sagen, Führungskraft. So, unstrittig, dass er in den Themen sehr gut drinsteckt, egal wie man spricht, er kennt sich mit den Themen sehr, sehr gut aus. Das mit dem Haushalt war jetzt schwierig, aber grundsätzlich kennt er sich gut aus.
Da bist du auf jeden Fall tiefer drin,
Aber er kann auf jeden Fall, aber er bringt es nicht rüber. So, da kann man jetzt sagen, was ist mir lieber im Kanzleramt? Eigentlich, theoretisch würde man sagen, im Kanzleramt ist mir lieber, im Krankenhaus ist mir lieber ein Arzt, der ein bisschen muffelig ist, aber der dafür ein guter Operateur ist zum Beispiel. Würde man denken, aber die Frage ist, stimmt das eigentlich? Oder wäre es nicht tatsächlich auch besser, wenn im Kanzleramt jemand säße, der den Menschen das gut erklären kann und der dann andere Leute hat, die gute Entscheidungen treffen? Weil dieses umgekehrt funktioniert es halt nicht. Also es kann niemand für den Kanzler sprechen, weil nur der Kanzler kann für den Kanzler sprechen.
Ja. Ich möchte beides haben in einer Führungskraft, wenn ich ehrlich bin. Ich folge Führungskräften, die in der Lage sind, das zu tun, gut zu kommunizieren oder zumindest mal so zu kommunizieren, dass man nicht weiter zappt. Warum bleibst du bei gewissen Themen hängen? Manche Themen sind ja auch eher so, oh Gott. Und dann liest du bist Journalist, du weißt besser als ich, wann eine Headline sticky ist. Aber ich halte das für enorm wichtig, das zu tun, weil du hast halt Populisten, die können das einfach so und liefern wie auch immer dann ihre Sachen oder nicht. Und das ist gefährlich. Wenn du also sachlich tief drin bist und besser bist und du kannst es aber nicht rüberbringen, ist das ein großes Problem.
Nutzt es dir nichts, genau.
Ich erwarte von der Führungskraft, dass sie beides kann. Auch bei uns im Unternehmen sage ich einfach ganz klar, ihr müsst beides können. Und die sagen, ja, ich bin nicht für die Bühne gemacht. Sage ich, ist ja okay, musst du nicht. Du musst auch nicht auf die Bühne. Wähle dein Kommunikationsformat und lass uns an dem arbeiten. Und dann, also ganz klar, also ich gehe davon aus, dass im Kanzleramt Leute arbeiten, die wissen, wie sie ihren Job machen, wenn ich ehrlich bin. Und dass dann aber ein Kanzler oder eine Kanzlerin Entscheidung fällt an den richtigen Stellen, das halte ich für absolut notwendig. Aber ich habe zum Beispiel diese Merkel-Doku gesehen und habe gemerkt, ich schalte da nicht weg, weil das allein spannend ist, zuzuschauen,
klar,
dran zu bleiben. Klar. Ohne dass ich die Aufmerksamkeit bekomme, erreiche ich doch heute nichts. Das ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Wenn die Aufmerksamkeit 6,5 Stunden die Woche in Instagram und TikTok geht, dann muss ich mir doch die Frage stellen, warum geht die da rein und nicht in meine Meetings?
Ja, weil dann sind wir bei dem Punkt, weil die Leute, die Aufmerksamkeit nicht erzeugen, keine guten Geschichtenerzähler sind.
So, und das kannst du üben auf den Plattformen, ganz ehrlich, ne? Also, wenn Leute sagen, das ist alles schrecklich, sage ich, also meine beiden älteren Kinder, die sind noch zu jung für diese Plattform, aber wir machen spielerisch zu Hause, die machen bei mir den Handyführerschein, nenne ich das. Das heißt, die haben schon, durften mit 4 schon Sachen ausprobieren. Das Gerät nehme ich dann natürlich wieder weg, ist klar. Aber meine Tochter, die ist in der Grundschule, aber die kann halt dir erklären, wie du Hell-Dunkel-Modus einstellst, was du Helligkeit machst, was mit dem blauen Licht passiert, also diese Hintergründe. Und sie kann halt ein Video aufnehmen, in dem sie etwas erklärt. Und sie macht das mit verdammt gutem Storytelling. So, und ich finde das nicht schlimm, weil alle sagen, das ist ganz schrecklich. Nein, es geht ja darum, du kannst ja auch Oma ein Video schicken oder so.
Klar.
Aber diese Fähigkeit zu lernen ist heute doch enorm wichtig, wo die Aufmerksamkeit so kostbar ist.
Ja, vor allen Dingen, wo du ja weißt, also wenn du dann so die klassische Rede anfängst mit sehr geehrter Herr.
Schön, dass
so
Sie
so,
da sind.
So, ich freue mich, dass Sie, das ist ja schon, ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Da weißt du schon, danke, da sind die Leute, ja. Die Leute sind ja dann raus.
Ja, warum machen das Leute?
Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wenn du Leuten sagst, ich habe neulich so eine Jubiläumsveranstaltung eines großen Sportverbandes moderiert und da war die Ansage vorher an jeden Einzelnen, weil ich wusste, es gab 6 Reden. 5 Minuten. Kein Mensch. Ich glaube, der kürzeste war 12, der längste war 25. Und dann fragst du dich, du machst dich da ja auch schwer. Ich fand einen guten Punkt, den du eben gesagt hast, dass es, jeder muss sich dann auch den Kanal aussuchen, der zu ihm passt. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin nicht der Mann für die große Bühne, dann mache ich vielleicht mehr Asynchrone.
Ja,
oder 1-zu-1-Gespräche.
Genau. Absolut. Michael und ich hatten mal einen Manager von Facebook interviewt, also jetzt Meta in New York, Patrick Harris. Frag mich nicht, welche Podcast-Folge, muss nur zweistellig sein. Der hat was echt Spannendes erzählt. Lohnt sich auch anzuhören, weil der hat das Büro gestartet mit einer Handvoll Leuten und dann waren es zu dem Zeitpunkt, wir waren 2000 Leute. Ich war so, wow, das ist eine eigene Firma, ne? Und der sagte, er hat für jeden seiner direkten plus, glaube ich, sogar nochmal die Ebene danach 1-zu-1 Format. Und ich war so, was? Er sagt, ja, weil jeder präferiert von denen ein anderes Format. Der eine schriftlich, der andere so und so weiter. Ich so, aber das ist super ineffektiv. Und er sagte, nee,
okay.
Es ist für mich super effektiv, weil ich weiß, dass das beste Format für diese Person und meine Aufgabe ist es ja, mit denen zu kommunizieren. Und da habe ich auch das erste Mal drüber nachgedacht, weil ich bin eher so Typ, wir machen es bei uns in der Firma so. Und da, ich muss natürlich Leute finden, die quasi meine Art der Kommunikation super finden. es wäre natürlich viel effektiver von einer Firma, die schon besteht, die sagen, ja, wir können nicht irgendwie alles über einen Kamm scheren, da besser nachzujustieren.
Aber das ist interessant, weil das stimmt, man zwingt alle Leute in irgendwelche Jure-Fixes.
Genau.
Und vielleicht ist das für etliche von denen die völlig falsche, ja. die völlig falsche Kommunikationsform.
Ja. Und das muss aber diskutiert, besprochen und synchronisiert werden, sonst kriegst du das nicht hin. Sonst hast du so ein Chaos, wie in vielen Firmen halt heutzutage herrscht. Mit, ja, wir haben so ein bisschen Hybrid und wir sind mal 2 Tage da und wir machen mal so. Das ist schon echt Chaos.
Wie macht man es dann am besten? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Hier beim Abendblatt ist es so sehr frei gerade. Ne? Also man verschiedene Teams versuchen an verschiedenen Tagen da zu sein. Ansonsten, ich will nicht sagen, ja, Reporter. Ne? Reporter sollen eigentlich draußen sein, sind viel draußen, machen viel Homeoffice und so. Wir kommunizieren dann viel über Teams, über verschiedene Chats, die da drin sind. Und ja, viel über Teams und noch zeitweise über E-Mail. Das Gefühl ist, es funktioniert ganz gut. Geht da was von diesem Chorgeist verloren? Ist es sinnvoll zu sagen, nein, es sollte bestimmte Tage geben, wo möglichst viele da sind?
Also zu der Dimension asynchron-synchron nimmst du jetzt eigentlich nur noch eine dazu und dann hast du die Matrix auch vollständig, nämlich virtuell und vor Ort.
Okay.
Dann hast du so ein Viererkreuz, genau. Kann man sich total simpel aufmalen. Genau. Und was dann, es funktioniert dann so, dass wir dann im Prinzip mal aufnehmen, wo steht ihr jetzt? Mhm. Sondern du kannst auch selber für dich einfach machen. Du kannst ja nachher mal ausprobieren und sagen so, okay, wir machen das, das. Und dann stellst du plötzlich fest, oh, wir machen alles so ein bisschen. So.
Ne, wir haben, glaube ich, einen starken Ausschlag in Richtung virtuell.
Ja, okay, cool. So, das ist doch schon mal gut. So, Problem ist nur, bei dem Ausschlag kann ich dir sagen, sobald ein bisschen vor Ort ist, wird es kompliziert. Also wenn du nicht komplett virtuell bist, dann bist du nicht konsequent an der Stelle und dann wird es komplex, nicht kompliziert, komplex.
Also hybride Modelle sind eigentlich schwieriger?
Immer komplex.
Okay.
Immer. Also du hast einfach ein Vielfaches an Aufwand, um die eine Person, die dann gerade nicht vor Ort ist, einzubeziehen, mitzunehmen, abzuholen. So, und das hast du in größeren Unternehmen per se, weil Leute auch weg sind oder so. Aber es ist komplexer. Also du musst es dir leisten wollen, das so zu tun. Wenn du sagen würdest, wir machen es jetzt komplett virtuell, dann hast du die Herausforderung, wie kompensierst du die Teile, die uns beiden gerade leicht gefallen sind, wir haben uns noch nie getroffen, aber wir konnten in 5 Minuten irgendwie connecten, du hast sofort mit einer Geschichte angefangen, das war viel spannender zu sagen, ach hallo und überhaupt, so, wir waren sofort drin. Wie kompensierst du die Teile? Mhm. Da gibt's Möglichkeiten, aber es ist einfach aufwendiger, das virtuell. Wenn du komplett vor Ort bist, dann hast du heute ein Thema, dass du den Leuten eine gewisse Flexibilität natürlich nimmst.
Und du bestimmte Leute vielleicht gar nicht bekommst.
Richtig. Nichtsdestotrotz kann es Firmen geben und also ich weiß, Philipp Westermann von OMR, die glauben auch mehr an vor Ort, die sind viel vor Ort, die haben hier eine riesen Messe, die haben einfach das größte Ding einfach mal hier aus dem Boden gezimmert, was sie gerade haben. Natürlich müssen die vor Ort sein, so wie in einigen anderen Jobs das eben auch notwendig ist.
Also aber es ist interessant, das heißt also, du würdest immer dann, wenn man sich eher sagen, macht Konsequenz, lieber das eine oder das andere?
Ich will nur aufzeigen, was das bedeutet, weil die Führungskräfte, die das wollen und die Mitarbeitenden, die das einfordern, sagen, wir wollen das aber so. Ich möchte im ersten Schritt immer aufzeigen, okay, können wir machen? Was heißt das in der Konsequenz? Wenn du mir sagst als Chefredakteur, ich möchte, dass alle meine Journalistinnen in der Lage sind, von jedem Gerät aus, was sie gerade haben, nehmen wir mal ein Smartphone, Artikel zu schreiben und fürs Hamburger Abendblatt da zu sein. Sag ich, fein, Lars. Mhm. Wenn du das möchtest, zeige ich dir hier die Konsequenz, was das dann heißt, um das zu erreichen und was das für den Alltag bedeutet.
Genau.
So, das, okay. That's all. Und wenn du dann sagst, okay, da gehe ich mit, das möchte ich, dann gehen wir den Weg zusammen. Wenn du sagst, habe ich nicht mit gerechnet, dann nicht. Und das ist mir total wichtig, weil ohne diese Konsequenz an der Führungsspitze, die dann sagt, okay, wir wissen, was das heißt, dann bleibt es so wischiwaschi, wir machen so ein bisschen New Work Projekt und ermitteln Sie doch mal, wie viel man mit KI dann rausholen kann. Sorry, aber an alle Führungskräfte, ganz ehrlich, ich bin auch eine Führungskraft, in Wirklichkeit steht drüber, können wir irgendwo Kosten sparen? Dann fragt es doch direkt. Und das meine ich damit halt. Also und diese Konsequenzen.
Das ist nicht der Kern für New Work, ist nicht Kosten sparen, sondern der Kern ist tatsächlich, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was sie tun.
Du kannst, also ich sage...
Und wie sie es tun vor allem.
Ja, nichtsdestotrotz ist das, wie gesagt, ich bin selber über New Work gestolpert und würde mir selber nie den Namen New Work Beratung geben. Das passiert irgendwie, dass Leute das sagen. Ich bin immer gekommen mit dem Thema schnellere Kommunikation. Und ganz klar, du kannst halt, auch mit dem, was wir gerade zu Meetings besprochen haben und Co., du kriegst einen Tag pro Kopf und Woche an Effektivität raus. Jetzt musst du nur ausrechnen, was ist mir dieser Tag wert? Das sind einfach mal 8 Arbeitsstunden. Was sind mir die wert? Die gewinnst du dazu. Ne, du kriegst sie an anderer Stelle reingebracht. Und dann kannst du das Rechenbeispiel machen.
Klar. Also du sparst dann schon. Du sparst im Zweifel kannst du auch mit einer effektiveren Kommunikation kannst du dann natürlich auch Mitarbeiter im Zweifel sparen, wenn das dein Ziel ist. Aber ne?
Also das ist meiner Meinung nach eine zu einfache Rechnung, weil sich die Arbeitsweisen drastisch ändern. Aber die Mitarbeitenden haben die Aufgabe, genau hinzugucken, was an meinem Job ist jetzt anders. Du sitzt hier mit einem Roadcaster, nehmen Podcast auf, das machst du selber. Früher saß safe jemand mit hier und musste das machen.
Ja.
So, wie hat sich der Job von ihm oder ihr, die es immer noch gibt, geändert?
Das stimmt.
Was machen die jetzt gerade?
Die machen jetzt andere Podcasts.
So.
Die schneiden die Podcasts jetzt, genau.
Anstatt ein, machen die acht.
Ja, genau.
Und das ist das muss klar sein. Und das meine ich auch mit, es ändert sich die Arbeitswelt. Und da gehe ich mit auch bei den KI-Gründern von OpenAI. Da sagte der eine, wir erleben gerade, und da hat er absolut recht, einen dramatischen Wandel in der Art, wie wir arbeiten. Und wir müssen uns darauf einstellen. Das ist so. Ja. Das ist die Aufgabe, die wir haben.
Aber, und das ist auch nicht schlimm. Ist auch, glaube ich, nicht klug, wenn man dann Leute, wo man Arbeit erspart, die kann man ja woanders einsetzen, weil wir alle darauf hinsehen, ne, dass nicht alle sind so, gehören zu diesen Boomer-Generationen, so wie ich. Da kommt nichts mehr nach. Du musst am Ende nochmal erzählen, weil ich das am Anfang angeteasert habe, Blackboat.
Ach so.
Warum Blackboat?
Also, wie ihr schon mitgekriegt habt, ich stolper manchmal in so Sachen rein.
Irgendwie ein Fehler. Das sollte eigentlich Black Boost heißen oder so. Nee.
Also, tatsächlich werden wir häufig mit einer anderen Firma manchmal verwechselt. Das ist so. Nein. Tatsächlich, es gibt ein Schiff, eine Segeljacht in Kiel. Ich komme aus Kiel ursprünglich. Ja. Und diese Segeljacht, die Varuna, ich glaube, die heißt jetzt auch anders, die wurde verkauft, aber es ist ein paar Jahre her auf jeden Fall. Die hat immer so Rennen gesegelt, Round Britain und solche Geschichten. Also wirklich tolle Sachen. Und auf einem Schiff ist es halt so, dass du das Prinzip hast, fällt einer aus, geht jemand über Bord, Mensch-über-Bord-Manöver, dann wird das Manöver gesegelt. Oder wenn einer aber für eine Tour ausfällt oder ein Rennen, weißt du zwar nicht, du bist jetzt vielleicht nicht der perfekte Navigator, aber du weißt, wie es geht. Mhm. Oder du kannst also die Vorschot auch bedienen. Mhm. Und diese beiden Prinzipien, Mensch-über-Bord-Manöver, wie auch, du kannst auf eine andere Rolle einspringen, fand ich einfach gut. Und ich hatte nach einem Namen gesucht und war so, ich wusste halt von der Varuna immer, wenn man in Kiel an der Kita-Woche am Rand stand, haben die immer, the black boat over there.
Okay.
So, weil die waren komplett mattschwarz. Mattschwarzes Segel, Klamotten, die sahen immer lässig aus. Und es war einfach, ich brauchte einfach einen Namen und fertig.
Übrigens, das nochmal, du hast es ja auch so ein bisschen anklingen lassen, ich habe es auch am Anfang gesagt, ist nicht auch eine Hilfe, damit Führungskräfte anders denken? Ich habe das mal hier versucht, aber es ist in zusammen, pass mal auf, heute verwendest du kein einziges englisches Wort.
Jetzt müsstest du.
Kein einziges englisches Wort. Und dann stehst du da und dann machst du, wir haben dann mit so, und dann stellst du fest, das ist so, als ob die praktisch nicht mehr, dann ist es so, sie können gar nicht mehr sprechen, weil du, und zwar nicht, und da kommt sich immer, oh, was soll das denn, wieso können wir nicht diese englischen Wörter verwenden, dann damit wissen alle, was gemeint ist. Und ich glaube nämlich, keiner weiß so richtig, was gemeint ist, und man versteckt sich dahinter. Und man sagt, wir müssen mehr Content erstellen.
Bei mir ist es so schlimm. Ich habe lange in der Schweiz gelebt.
Bei dir war es aber jetzt nicht so schlimm hier heute.
Doch.
Aber macht das nicht was, weil wenn du sagst, wir brauchen mehr Content. Das klingt so, nämlich, als könnte man irgendwie in die Fabrik gehen und den kurz herstellen. In Wahrheit ist ja, also für uns heißt es zum Beispiel, wir brauchen Inhalte, das heißt, wir brauchen Texte. Das heißt, es gibt Menschen, die da recherchieren müssen, die mit anderen Menschen, also es ist ein aufwendiger Prozess, der in diesem Begriff, wir brauchen mehr Content, wird das nicht klar.
Ich bin so ein Typ, ich denke beim Reden. Das heißt, ich brauche eine besonders hohe Geschwindigkeit und die englische Sprache hat einfach weniger Worte und ich bin dann sehr viel schnell was zu sagen. Das ist bei mir der Punkt und in der Schweiz war das völlig okay, das zu mischen. Ich habe da lange gelebt. Ich habe großen Respekt für Leute, die es schaffen, eine bunte Sprache mit vielen schönen Worten zu finden. Friedhof Bergmann war so einer. Der hat, also, den habe ich dann angerufen, ich so, Friedhof, wie geht's dir? Und dann hat er so, der hat nicht gesagt, gut oder schlecht, der sagte, erträglich. Also der hat immer irgendwie schöne Worte dabei gehabt. Und ich habe da großen Respekt für. Ich kann es leider selber nicht so gut. Ich bin dann zu sehr im jetzt muss der Content raus.
Und wenn man dann das von Führungskräften, das heißt, du erwartest es auch gar nicht. Du sagst, redet eure Fachsprache so weiter.
Wenn es zu blöd ist irgendwann, dann sage ich auch was. Wie gesagt, aber ich kriege auch selber die Hinweise, wenn ich als jetzt sage ich schon nicht Speaker, sondern als Redner gebucht werde. Ja, könnte Herr Magnussen denn bitte weniger englische Worte verwenden? Zu Recht.
Ja, aber und warum machen das dann so viele nicht, obwohl man weiß, dass es irgendwie das, weil man ja immer das Risiko eingeht, dass jemand nicht weiß, was KPI ist.
Ja, ich habe das selbst erlebt in meiner Firma in Frankfurt-Oder, als ich sagte, und dann haben wir den Break-Even erreicht und danach kam jemand zu mir und sagte, du, ich habe mich nicht getraut zu fragen, aber was Break ist? Klingt irgendwie nach kaputt.
Ja, okay.
Da war ich so, oh, ja. Stimmt eigentlich. Also ich bin sensibilisiert dafür, man muss mir trotzdem den Hinweis geben, weil ich es einfach richtig tief drin habe und ich könnte mir gut vorstellen, das muss bei anderen Führungskräften auch noch so passieren, fertig.
Oder man spricht gleich ganz Englisch. Lieber Christoph, vielen Dank. Wir könnten noch stundenlang, ich habe noch so viele Themen, aber es gibt ja die goldene Regel, man kann über alles sprechen, nur nicht über 45 Minuten. Wir sind schon leicht drüber
okay.
Und ich will nicht meine eigenen Regeln hier kaputt machen. Vielen Dank.
Danke, Lars.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.